Wie erinnern sich Augenzeugen an den Tag in der Geschichte Freiburgs, der die Stadt für immer geprägt hat? An den 27. November vor 80 Jahren, als britische Bomber Freiburg angegriffen haben. Und wie ist dieser Bombenangriff in einen größeren Zusammenhang einzuordnen? Damit hat sich eine Podiumsveranstaltung im SWR-Studio Freiburg beschäftigt. Einen schönen guten Abend und herzliches Willkommen im Schlossberg-Saal des SWR-Studios Freiburg, auch von uns, von mir. Mein Name ist Jana Lange.
Und ich bin Vera Engelhardt. Schön, dass Sie da sind.
Der 27. November 1944 war wohl der Tag in der Geschichte Freiburgs, der die Stadt maßgeblich verändert hat, für immer verändert hat, sehr geprägt hat. Britische Bomber warfen innerhalb von gut 20 Minuten rund 15.000 Bomben ab. Fast 3000 Frauen, Männer, Kinder kamen ums Leben, teilweise qualvoll gestorben in ihren eigentlich zum Schutz gedachten Kellern. 11.000 Menschen wurden wohnungslos, 10.000 Menschen wurden verletzt. 80%, und das ist das, was wir bis heute sehen im Grunde, der Freiburger Altstadt sind zerstört worden, wieder aufgebaut, aber anders als vorher zum Teil.
Und wir wollen heute Abend, 80 Jahre später, zurückblicken auf diese Nacht. Wie haben Menschen sie erlebt, die dabei waren? Wie genau haben diese Ereignisse die Stadt verändert, nicht nur optisch? Und am Ende auch schauen, was das eigentlich zu tun hat mit den Krisen, die wir heute erleben, von denen wir heute jeden Tag lesen und hören. Und dazu führen wir eben zunächst ein Gespräch mit unseren drei Augenzeugen und zum Schluss ordnen wir die Ereignisse dann eben auch noch historisch ein mit Professor Dr. Ulrich Herbert. Ich würde Ihnen unsere Gäste noch mal kurz ein ganz kleines bisschen genauer vorstellen. Als erstes Frau Ursula Giesler, die jetzt bei uns in der Mitte Platz genommen hat. Sie war zu der Zeit im Winter 1944 im Kloster in Stegen als kleines Mädchen versteckt, weil ihre Mutter Jüdin war. Später als erwachsene Frau wurde sie dann Journalistin, unter anderem bei der Saarbrücker Zeitung. Heute ist sie pensioniert und lebt hier in Freiburg.
Zu meiner Linken sitzt Andreas Meckel. Sie haben beruflich als Manager gearbeitet, aber sind nach wie vor sehr aktiv als Publizist, engagieren sich seit vielen Jahren gegen das Vergessen für die Demokratie, kann man sagen, haben sich mit ihrer Frau Marlies auch für die Einrichtung eines NS-Dokumentationszentrums sehr viele Jahre engagiert. Und dass es kommt, ist auch Ihnen zu verdanken. Es kommt dann nächstes Jahr, soll es eröffnet werden.
Ja, bitte. Genau. Und last but not least natürlich stelle ich Ihnen noch Dietrich Echle vor, zu meiner Rechten. Er ist Sohn einer Deutschen und einer Engländerin, arbeitete dann als Erwachsener im Bonner Bildungsministerium, war 1976 Mitglied im Deutschen Bundestag für die SPD und dann auch noch Mitglied des Europäischen Parlaments in den 90er Jahren. Lebt heute in Denzlingen und ist immer noch sehr aktiv, ja, im Einsatz für Demokratie und gegen Rechtsextremismus.
Sie alle drei sind zwischen 1936 und 1939 geboren, waren also im Winter 1944 zwischen 6 und 8 Jahren alt. Der Zweite Weltkrieg tobte zu dieser Zeit schon einige Jahre. Seit 1942 gab es immer wieder Bombardements auf deutsche Großstädte der Alliierten, teils natürlich mit verheerenden Zerstörungen, mit Zehntausenden Toten, 1943 zum Beispiel in Hamburg mit über 30.000 Toten. Alles eine Reaktion auf den deutschen Angriffskrieg. Herr Meckel, Sie sind eben 1939 geboren, im Jahr, als die Wehrmacht Polen überfallen hat, als der Zweite Weltkrieg begann. Woran erinnern Sie sich, wie haben Sie Ihren Kriegsalltag erlebt? Was hat Krieg für Sie bedeutet mit 5, 6 Jahren?
Kriegsalltag bedeutete für mich, vom Gefühl her gesehen, eine Mischung aus Angst und Neugier. Wobei natürlich, wie das in meiner Altersgruppe damals üblich war, die Neugier so lange überwog, wie es keine unmittelbare kriegerische Einwirkung auf unser Dasein damals in Freiburg gab.
Auf was waren Sie neugierig? Was war da dieses?
Neugierig war ich auf das, was ich als unnormal empfand. Wir lebten in relativer Ruhe und Sicherheit in Littenweiler, aber auch dort gab es durchaus Vorfälle, wo ich nicht genau wusste, wie ich mich verhalten sollte, die ich in irgendeiner Weise einordnen wollte. Zum Beispiel war Littenweiler kurze Zeit mal Standort für große Militärkolonnen, die sich dort neu formierten und neu umgruppierten. Und es gab auch ein persönliches Erlebnis. Ich hatte ein sehr unangenehmes Treffen mit einem Jagdbomber im September 1944. Damals gab es die deutsche Luftwaffe ja so gut wie nicht mehr. Und die alliierten Jagdbomber, französische, englische Jagdbomber, flogen hier ohne irgendwie angeschossen oder bekämpft zu werden durch das Land. Ich war bei Milch holen und
Die hörte man ja auch.
Die hörte man. Ja, die hörte man ständig, ja. Mhm. Die flogen ins Dreisamtal hoch. Und meine Mutter sagte dann, die schießen bestimmt wieder ein Strohdach in Brand von den Bauernhöfen dort oben. Und ich war bei Milch holen, ging hinunter ins Dorf, wie wir Littenweiler damals noch nannten. Und auf dem Rückweg kam ein solcher ganz niedrig fliegender Jagdbomber. Und ich war davor gewarnt, warf mich in ein Stück Straßengraben, was neben der Straße dort bestand. Er flog über mich hinweg. Ich weiß bis heute nicht, A, ob er mich gesehen hat, B, ob er mich im Visier hatte und C, wenn das so gewesen wäre, warum er mich nicht angeschossen hätte. Er flog vorbei. Meine Mutter kam schon den Berg heruntergerannt. Die hatte das geahnt, dass da irgendetwas Fürchterliches war. Es ging dann wieder alles gut. Das Schlimmste war dann für mich, dass die Milch verloren war.
Frau Giesler, ja. Sie waren im November 1944 versteckt im Kloster in Stegen.
Also es war für mich eine entsetzliche Zeit.
Also gar kein richtiger Alltag. Wie würden Sie die Zeit beschreiben?
Ich war in das Heim integriert, in das Kinderheim. Da war ein Kinderheim aus dem Ruhrgebiet. Das war vor den Bomben evakuiert. Und zum Schutz hat der Pater Middendorf, der uns eben aufgenommen hat, also mich und auch die Lotte Päpke, die hier, glaube ich, ein Begriff ist, und ihren Sohn Peter aufgenommen. Und wir Kinder, Peter und ich, waren eben in das Kinderheim integriert.
Kann man davon sprechen, das war ja dann im Grunde ein bisschen so eine, später dann auch so eine doppelte Sorge, dieses Entdecktwerden wohlmöglich, das ja viele Menschen auch geteilt haben. Auf der anderen Seite die Sorge vor dem Kriegsgeschehen. Also ich stelle mir das doppelt belastend vor. Wie war das für Sie?
Also von uns Kindern hat man alles ferngehalten. Meine Mutter war natürlich furchtbar belastet. Also sie war ja zuerst eben weg, untergetaucht, kam nach etwa 10 Tagen wieder. Sie war die Jüdin, sie war voller Angst. Aber der Pater Middendorf hat alle geschützt. Also sagte, über meine Schwelle kommt niemand. Wenn meine Mutter furchtbar Angst hatte, sagte er, oben im Wald habe ich noch ein Häuschen für Sie. Mit Ihrem Kind können Sie dann da hingehen.
Herr Elchlepp, Sie haben damals in Kappel gewohnt, gelebt, in Neuhäuser, ja. Um genauer zu sein, genau, auf der Grenze Kappel-Kirchzarten liegt das. Im Grunde ja damals wahrscheinlich noch mehr als heute durchaus auch schon ländlich, zwar in unmittelbarer Nähe Freiburgs. War das ein Unterschied? Haben Sie da Krieg anders erlebt? War das weiter weg oder wie haben Sie das wahrgenommen?
Nicht viel anders eigentlich. Bei uns wurden Flakstellungen gebaut, die wurden dann beschossen. Und da mussten wir immer von unserem Haus, das im Freien stand, ich mit meinem kleinen Köfferchen, in einen Bunker gegenüber rennen, den der Landwirt ausgegraben hatte, zum Schutz seiner Leute. Ja, und dann fand man Munition auf den Straßen. Das war immer ein Ding zwischen Angst und Spiellust, ja, bei Kindern. Und dann auf dem Wege, in den wenigen Wochen, die ich die Volksschule in Kirchzarten besuchen konnte, noch im Krieg, da gab es Fliegeralarm. Meine Mutter hat uns dann zur Schule geführt und da erinnere ich mich sehr gut, wie ich zwischen Neuhäusern und Kirchzarten einen Sprung nahm in ein Wasserbecken in der Nähe der Straße, um uns zu schützen, als der Tiefflieger kam. Die schossen im Schlussphase ja auf alles, was sich bewegte. Ja. Was mich aber sehr stark geprägt hat, sind immer diese Bomber, die über uns wegflogen. Offensichtlich nach Stuttgart oder München. Erst nur bei Nacht und immer dieses Gebrumme. Den Krieg hat man schon mitbekommen, aber vielleicht war das für uns Kinder nicht immer so dramatisch, ja, wie man das heute so darstellt. Das war immer eine Mischung aus Entbehrung und Abenteuer. Ja.
Es gab natürlich auch Fliegeralarme immer wieder, oft Fehlalarme. 1940 gab es ja ein Ereignis, als die deutsche Luftwaffe aus Versehen Freiburg bombardiert hat und damals knapp 60 Menschen, darunter viele Kinder, gestorben sind. Die Propaganda, die Kriegspropaganda hat da natürlich was anderes draus gemacht, nämlich dass es die Briten gewesen seien, die da angegriffen hätten. Das kam dann ja am 27. November 1944 tatsächlich. Der Angriff, vielen hier sicher bekannt, unter dem Codenamen Operation Tigerfish. Also der Befehl für den Angriff ist ja erst wenige Stunden zuvor gegeben worden, am Morgen des Tages. Es war auch so, dass man sagen kann, dass es Freiburg eigentlich völlig unvorbereitet traf, weil es nicht so in der, vielleicht nicht ganz so in den Köpfen war, dass es tatsächlich jetzt richtig in echt passieren kann. Und vor allen Dingen gab es keine lange Zeit zwischen dem Voralarm und dann den tatsächlichen Bombeneinschlägen. Also um 19.48 Uhr gab es Voralarm. 10 Minuten später gab es den Fliegeralarm. Da fielen aber schon seit einigen Minuten die Markierungsbomben auf den Boden. Also alle, die da unterwegs waren oder in ihren Häusern waren, war klar, jetzt passiert was Schlimmes. Und es war dann auch nicht viel Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Und das Ziel der Angriffe war auch vor allen Dingen tatsächlich die Zivilbevölkerung, die Innenstadt, die Wohnviertel und die Krankenhäuser in Herdern, der Bereich, Habsburger Straße auch und der Bahnhof natürlich. Herr Elchlepp, wenn wir bei Ihnen bleiben, der Abend des Bombenangriffs von weiter weg sozusagen, wie haben Sie den erlebt?
Ja, wir waren am Abend nicht zu Bett gegangen. Da gab es auch diese, nannten sie Christbäume, diese Markierungsbomben, ja, die haben wir schon gesehen. Und als der Angriff im Gange war, da stand ich auf einem, ich war ein kleiner Knirps, auf einem Hocker in der Speisekammer unseres Hauses und blickte durch ein kleines Fenster auf die Szenerie, auf das Gebiet zwischen Kippfelsen und Roskopf. Und das war blutrot. Das weiß ich noch sehr genau. Ich stand lange da. Ich starrte ganz ungläubig auf diesen Himmel. Das war ein einziger Brandherd, war das. Mein Vater hatte einen kurzen Fronturlaub. Er war in Russland an der Front. Und der stieg dann auf sein Fahrrad, weil seine Mutter in unserem Familienhaus am Siegesdenkmal im Haus harrte mit den Bewohnern und er fuhr in die Stadt rein und konnte aber, kam nicht weit, musste das Fahrrad schieben, weil der Boden so heiß war, dass er an Platten bekam. Die Fahrräder waren nicht zu gebrauchen und er sah viele Leichen auf der Straße, hat er uns dann berichtet. Als er dann ankam beim Haus, war das auch Leichen übersät am Siegesdenkmal, aber das Haus war zerstört, niedergebrannt, aber die Bewohner haben alle überlebt durch ein Wunder. Mein Vater hatte 8 Jahre vorher den tiefen Keller, der im Weinkeller war, in der Höhe unterteilt, armieren lassen mit Eisenbahnschienen vom Güterbahnhof. Und dadurch wurde verhindert, dass der Schutt der oberen verbrannten Geschosse nach unten fiel. Und 13 Leute haben überlebt, auch meine Großmutter, die am nächsten Tag dann zu uns kam. Übrigens mit vielen Freiburgern, die ins Tal hinaufwanderten und um Unterkunft suchten. Ja, bei uns war das Haus plötzlich voll mit Freiburgern.
Herr Meckel, Sie haben damals eben mit Ihren 2 Brüdern und Ihrer Mutter zusammen in der Eichbergstraße in Littenweiler gewohnt. Ja. Ihr Vater war eingezogen im Krieg. Vermisst zu dem Zeitpunkt schon seit Sommer 44. Ja. Ne? Genau, also Sie hatten keine Nachricht. Wie haben Sie den Tag erlebt?
Ja, ich erinnere mich noch genau. Es ist immer diese Diskrepanz gewesen zwischen Voralarm und Fliegeralarm, die Sie schon angesprochen haben. Die war für uns insofern besonders wichtig, als wir keinen eigenen Luftschutzkeller gehabt haben in dem Häuschen, das wir bewohnten. Das hatte unten so einen sehr provisorischen Kartoffelkeller, aber das war es dann auch schon. Wir durften aber zu dem Nachbarn, der einen relativ stabilen und auch gesicherten Luftschutzkeller hatte. Und nun ging es immer darum, es kam der Voralarm. Da haben wir noch gewartet bei uns, ob es den Fliegeralarm geben wird. Wenn der Fliegeralarm kam, dann mussten wir aber hoppla hopp zu dem Nachbar rüber. Und an dem Abend kam der Fliegeralarm, das weiß ich noch genau. Wir sind rüber gerannt und haben dann den Angriff im Keller des Nachbarn sozusagen abgewartet. Der Angriff kam, es hat gerumst, gebumst. In der Straße ist ein Haus getroffen worden. Dieses Geräusch der Flugzeugmotoren habe ich auch noch gehört. Hat mich sehr beeindruckt als Kind. Dann war der Angriff vorüber. Und meine Mutter brachte meinen jüngeren Bruder wieder zurück in das Haus. Ich rannte mit meinem älteren Bruder runter an diese große Kurve in der Eichbergstraße, von der aus man auf Freiburg guckt. Und dann kam genau das, was jetzt auch schon geschildert wurde. Es war feuerrot, der Himmel. Wobei ich mich noch erinnere, dass dazwischen immer mal kurz Blitze zuckten. Das muss von noch explodierender Munition oder von Bomben gewesen sein oder irgendetwas ging in die Luft an Gasanlagen oder so etwas. Und wir standen, mein Bruder und ich, und guckten von der Kurve aus diesem in Anführungsstrichen Schauspiel zu. Es kamen noch etwa 15 bis 20 Erwachsene. An Kinder erinnere ich mich gar nicht mehr. Auch die Kinder des Nachbarn waren nicht dabei. Wir waren, glaube ich, die einzigen Kinder, die einfach so eine Art ausgebüxt waren. Ich erinnere mich, dass die schweigend und ab und zu mal ein bisschen mit A und O und murmelnd ein paar diesem Schauspiel des Untergangs von Freiburg zuguckten.
Haben Sie begriffen, was da passierte?
Wir haben begriffen, dass etwas Ungeheures passierte. Das war uns klar, aber wir hatten keine Angst in dem Sinn, weil es vorbei war, die Flugzeuge waren weg, aber es war etwas ganz Beklemmendes, ganz Beängstigendes passiert. Nun waren wir Kriegskinder, wir waren also auf Unvorhergesehenes auch eingestellt. Ich hatte ja mein ganzes Leben bis dahin im Krieg verbracht. Und wir waren schon da in irgendeiner Weise darauf eingestellt, dass etwas passieren würde. Auch durch die ständig fliegenden Flugzeuge, die Dietrich Eltjeb ja auch erwähnt hat, die uns auch zu schaffen gemacht haben. Wir wussten, es war etwas passiert. Aber die Angst, die vorher da war, während des Angriffs, in dem Keller der Nachbarn, wo ich dachte, was ist jetzt, wenn hier eine Bombe einschlägt, das wusste ich als Kind schon, was ist jetzt, dann kommt oben die Decke runter. Ich erinnere mich noch ganz genau an diese Gedanken. Die waren dann weg und wir standen nur an der Kurve und guckten. Und dann kam dieses Phänomen, dass sich langsam schwarzer Rauch bildete, der vom Wind auf die andere Seite des Dreisamtals getrieben wurde, Richtung St. Ottilien. Unsere Seite blieb frei, Littenweiler. Das war für uns unglaublich faszinierend.
Sie haben im Nachbarhaus Zuflucht gefunden. Da ist ja bis heute zu sehen, was es auch im Stadtbild immer mal wieder gibt, ein Pfeil.
Ein Pfeil. Der Pfeil ist oberhalb des Fensters, das war kein richtiges Fenster, oberhalb der Öffnung angebracht, die in den Luftschutzkeller führte, sodass bei eventuell anlaufenden Rettungsmaßnahmen diejenigen, die das taten, dann genau wussten, wo sie anzupacken hatten. Und dieser Pfeil ist bis heute noch erhalten. Das heißt, im Dritten Reich gab es eine fantastische Leuchtfarbe, die dazu benutzt wurde, eben diese Häuser zu markieren. Und im Stadtgebiet von Freiburg sehe ich immer wieder diese Pfeile.
Ihre Mutter war dann in den, ich weiß nicht genau wann, in den Tagen danach in Freiburg?
Ja, war in Freiburg, ja.
Was hat sie Ihnen berichtet, als sie zurückkam?
Sie war in Freiburg, wie sie dann später erzählt hat, um zu schauen, wie es dort aussieht. Ich komme ja aus einer Architektenfamilie, die viel für Freiburg hier gebaut hat. Aber sie erzählte davon zunächst nichts, sondern sagte nur, mein Gott, stellt euch vor, sagte sie zu uns Kindern, das Münster ist gerettet. Es gibt das Münster noch. Ich weiß genau, sie konnte sich gar nicht beruhigen, uns das zu erzählen und war vollkommen beeindruckt, dass dieses Münster erhalten geblieben worden war. Wobei man natürlich wissen muss, dass genau am Münster die Linie verlief, an der auf der einen Seite die totale Zerstörung, sprich Richtung Karstadt, Richtung Bräuninger, Richtung Institutsviertel begann und auf der anderen Seite noch einigermaßen der Erhalt Freiburgs gesichert war.
Und Ihre Mutter hat dann entschieden, dass sie mit ihren drei Söhnen sich auf die Reise macht, zu Verwandten nach Erfurt, um zu fliehen, um die Stadt zu verlassen. Es hat ja fast die Hälfte der damaligen Bewohner Freiburgs, ungefähr 60.000 von 110.000, haben ja in der Zeit nach dem Angriff die Stadt verlassen. Also die Einwohnerzahl hat sich ja fast halbiert. Sie sind auch gegangen.
Ja.
Wie war das?
Am Münsterplatz gab es ein Geschäft mit, ich sage immer, Freiburgensia. Das waren so, auch im Krieg noch aufrechterhalten, Bollenhüte und Freiburger Erinnerungsgeschichten, die an Touristen damals verkauft wurden. Dieses Geschäft gehörte einer Frau, die auch Eigentümerin des Häuschens war, in dem wir im Eichberg wohnten. Und die kam, die war ausgebombt, die kam am nächsten Tag, forderte Einlass und wollte dort eben auch Wohnraum für sich reklamieren, zumindest eine Etage. Meine Mutter hat das nicht ausgehalten, aus verschiedenen Gründen, und sagte, wir fahren jetzt zu meinen Eltern nach Erfurt. In der damaligen Zeit eine gewisse Wahnsinnsentscheidung. Denn der Zugverkehr war nicht nur gestört, sondern er war auch ausgesprochen gefährlich. Aber wir als Kinder hatten da kein Mitspracherecht. Wir wurden also in den Zug gepackt und fuhren über Stuttgart nach Erfurt. Und da ging im Grunde für mich der Schrecken erst los.
Inwiefern?
Weil wir in Stuttgart in einen Angriff auf den Bahnhof Anfang Dezember gekommen sind, der für viele Menschen tödlich war. Unser Zug, das weiß ich nur noch ganz genau, wurde rausgezogen auf das Vorfeld. Stuttgart hatte, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, ein großes Vorfeld mit vielen Gleisen. Der Angriff rollte ab und wir mussten alle unter den Zug, damit wir Splitterschutz hatten oder so etwas. Da habe ich das erste Mal erfahren, was Krieg wirklich bedeutet. Hatte eine Wahnsinnsangst. Habe auch von dieser Zeit ein ganz kleines Knalltrauma zurückbehalten, was sich bei dem Angriff noch überhaupt nicht ergeben hat auf Freiburg. Wir waren weit genug weg.
Das heißt, Sie erschrecken sehr heftig, wenn es knallt.
Wenn ich nicht weiß, woher es knallt, dann erschrecke ich. Das verdanke ich Stuttgart. Aber wir kamen dann, um das zu vollenden, wir kamen dann in Erfurt an und kamen genau dort in die Schlusskämpfe um Erfurt. Die Amerikaner haben ja Erfurt dann im April erobert. Übrigens auch das nicht weit entfernte Buchenwald, ein paar Tage später. Wir haben dann dort noch die ganzen Kämpfe im Stadtwald um Erfurt miterlebt. Da hat es nochmal ordentlich geknallt, sage ich.
Herr Echler, wie erinnern Sie die Tage nach dem Bombenangriff auf Freiburg? In der Stadt herrschen Chaos und Zerstörung. Was haben Sie miterlebt?
Ja, wir waren nicht in der Stadt, aber wir haben die Flüchtlingsströme miterlebt. Und das ist eine Sache, an die ich lange denken muss, die ich mich als Kind erinnerte und die mich auch bewegt haben als Kind. Da kamen auch Kinder ohne Eltern. Da kam ein Junge zu uns, hat offenbar seine Eltern verloren. Ja. Und haben wir dann aufgenommen im Haus. Und was mich dann sehr verstört hat, ist, dass plötzlich war er weg. Fragt man ihn, wo geht er hin eigentlich? Hat er keine Eltern mehr? Ja. So ein Schicksal gab es damals. Hatten keine Eltern mehr. Eine kuriose Geschichte, eine etwas skandalöse Geschichte habe ich erlebt, dass einige, die bei uns im Haus plötzlich wohnten, ja, da eine Frau war am Herd bei uns in der Küche. Und dann weiß ich noch genau, wie sie dann unserer Rosa, die bei uns wohnte, zuflüsterte: Es ist nichts verloren in diesem Krieg. Der Führer hat die Vergeltungs- und die Wunderwaffen. Das weiß ich sehr genau. Diesen Satz habe ich mir immer noch gemerkt. Ja. Die Wunderwaffen, sagt er. Sie war gerade ausgebombt worden, hatte alles verloren. Ja. Das zeigt, dass die Leute nicht überzeugt waren, gegen das Regime eingestellt waren durch das Bombardement. Muss man auch wissen. Ja. Das habe ich noch gut in Erinnerung. Ja. Die waren nicht belehrbar, die Leute, wo sie auch Angehörige verloren hatten. Ein tief sitzender Fanatismus oder in der breiten Bevölkerung auch zu verspüren.
Frau Giesler, was ist Ihnen noch im Kopf geblieben? Sie waren ja dann im Kloster in Sicherheit soweit, haben auch mitbekommen, dass viele Menschen Unterschlupf fanden. Wie ging es danach weiter?
Diese Menschen, die sind ja dann weitergezogen, das habe ich gesagt, im Schwarzwald. Und im Kinderheim ging der Kinderheimbetrieb weiter, ist ja klar. An die 100 Kinder, sie mussten ja versorgt werden. Die Schwestern waren wunderbar zu uns allen. Und ich hatte ja das Glück, dass meine Mutter endlich, nachdem sie untergetaucht war, zurück war. Denn das war für mich die schlimmste Zeit, als ich meine Mutter nicht hatte. Und war insofern nicht nur ein Kinderheimkind, sondern pendelte so zwischen dem Schloss, wo das Kinderheim in Stegen eben untergebracht war, und gegenüber in dem sogenannten Brüderhaus, wo die Erwachsenen wohnten, also meine Mutter eben auch. Insofern ging ein vergleichsweise normales Leben in dem Gelände weiter, in dem geschützten Gelände. Und als Kind hatte ich natürlich keinen größeren Horizont.
Wie lange waren Sie dann insgesamt da untergebracht im Kloster? Gemeinsam später dann ja auch dann mit Ihrer Mutter?
In Stegen. Mhm. Also von Anfang September 1944 bis zur Befreiung. Das war in Stegen, der 23. April 1945. Für uns Kinder war das ein Riesenglück. Also wir kletterten auf die Panzer, wir kriegten Bonbons und Schokolade. Also wir waren nur begeistert von den Soldaten.
Als die Besatzungssoldaten schon da waren, die Woche danach, da gingen wir nach Kirchzarten mit meiner Mutter, meine beiden Brüder, und da kam uns ein Franzose entgegen mit einem Korb voller Orangen und Bananen und Früchten, ja. Und wir sahen den Verweiten und dann sagten wir zur Mutter, das hätten wir auch gern mal. Dann sagte die Mutter zu ihr, ja, ihr müsst nur kräftig draufschauen, ja, dann kriegt ihr vielleicht was. Und als der Franzose an uns vorbeischritt, stierten wir alle auf diese Äpfel und Birnen und der Franzose schenkte uns den ganzen Korb. Toll. Merci, la France.
Ja, das ist eine schöne Erinnerung. Später kam aber vielleicht auch die ein oder andere Angsterinnerung hoch. Sie sagen, Sie haben das eben damals natürlich nicht in den großen Zusammenhang einordnen können als Kinder, aber später ja schon. Und Sie haben Ihr Kinderleben lang nur Krieg gekannt, sozusagen, bis der Krieg dann zu Ende war. Inwiefern hat das Ihr aller Leben geprägt? Wie hat Sie das noch beschäftigt später?
Ja, es gibt für mich eine ganz wichtige Erinnerung, die gestern Abend, als die Münsterglocke Hosianna, das ist ein wunderschöner Klang, hier in Freiburg genau während der Zeit des Angriffs läutete, diese 20 Minuten, kam bei mir wieder eine Erinnerung hoch, die ich allerdings mir für immer bewahrt hatte. Es war der 8. Mai, Kriegsende. Und in Erfurt, wo wir damals waren, läuteten den ganzen Tag über die Glocken. Es waren nicht viele, weil die meisten waren ja eingeschmolzen für die Kanonen, die der Adolf brauchte. Aber es läuteten die Glocken und mir fiel das auf. Und ich fragte meine Mutter, wieso läuten jetzt schon stundenlang die Glocken? Das ist mir irgendwie aufgefallen. Und da sagte meine Mutter, es ist Frieden. Und ich konnte mit dem Wort gar nichts anfangen. Aber es war eben ein Teil meiner Kindheit, die im Krieg stattgefunden hatte, dadurch zu Ende. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie mich das beschäftigt hat. Was ist Frieden? Sagte meine Mutter, ja, sie gehen nicht mehr aufeinander los und es ist jetzt, gibt keine Angriffe mehr und all das. Aber dieses Es ist Frieden, das ist bis heute sehr virulent in mir.
Sie waren ja auch dann Ihr ganzes Leben auch ein sehr politischer Mensch, schon kurz skizziert, auch als engagiert gegen Rechtsextremismus, für Demokratie. Einmal ein Blick auf die gegenwärtige Zeit, wenn Sie sich jetzt in der Welt umschauen und diese Bilder im Kopf haben aus der eigenen Kindheit, aus dem eigenen Werdegang, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Erschreckend, diese Dummheit, dass wir nichts gelernt haben aus Ihrer Geschichte. Man kann sich das gar nicht vorstellen, ja. Das haben sie so unmittelbar erlebt, nicht nur die Nachbarn überfallen und gemordet, sondern sie haben vor der Haustür doch die Trümmer gesehen, wissen doch von ihren jungen verstorbenen Verwandten oder von den Kindern, die in den Krieg geschickt wurden. Ja. Und dass sich sowas überhaupt gedanklich wiederholen kann, das ist für mich bis heute ein schlimmes Erlebnis und das hat mich auch angespornt, aufzuklären. Die zeitliche Distanz zur Zeit wird immer größer, ja, und deswegen sitzt nicht mehr zu Hause der Onkel mit dem Holzbein aus dem Russlandfeldzug oder der Vater mit einem Arm. Die sind auf dem Friedhof. Das war früher nur eine Vermittlungsbrücke noch oder eine Verständnisbrücke, kann man sagen. Die ist heute nicht mehr da. Ja. Alleine Systemkritik bringt Leute nicht dazu, nachdenklich zu werden, ja, alleine. Sondern wir müssen die Vorteile der Demokratie stärker betonen und auch erklären, was geschieht, wenn diese Vorteile nicht mehr da sind, was es die Menschen persönlich betrifft, ja, wirtschaftlich, aber auch außenpolitisch, ja, und was das friedliche Leben der Familie in Gesundheit, ja, und nicht in Kriegszeiten bedeuten kann. Ich hoffe, dass etwas von dem, was heute in Europa wieder geschieht, doch etwas stärker wieder in die Häuser eindringt und visualisiert wird, ja, was Krieg bedeutet. Aber wir haben uns sehr wohl gefühlt in dieser Demokratie, sehr lange. Und uns ging es auch sehr gut hier. Das Bedürfnis, sich öffentlich und politisch zu engagieren, ist meiner Meinung nach zu niedrig. Ja, es beteiligen sich zu wenig Leute an öffentlichen Aufgaben. Eine Demokratie kann man nur mit persönlichem Engagement, zu dem jeder von uns eigentlich verpflichtet ist, kann man wieder schlimme Wiederholungen verhindern. Man kann das verhindern. Man muss hier eine Mischung aus Emotionalität und argumentativer Auseinandersetzung, ja, muss man beginnen, stärker. Die Leute involvieren, mit ihnen sprechen, sprechen darüber, dass sowas sich nicht wiederholt. Ja. Ich bin da also guten Mutes, aber nur, wenn alle mitmachen.
Als die Bomben auf Freiburg fielen, daran haben wir heute erinnert, mit Menschen, die es miterlebt haben, mit ihnen zusammen. vor 80 Jahren, als die Stadt von britischen Bombern angegriffen wurde und Sie haben es auch beschrieben bekommen, einem Feuersturm, Inferno gleich, roter Himmel, zerstört wurde. Noch 1946, ungefähr eineinhalb, vielleicht knapp zwei Jahre nach dem Bombenangriff, war der Schriftsteller Alfred Döblin in der Stadt, der auch einige kurze Zeit hier studiert hatte zuvor. Und er hat seinen Besuch damals folgendermaßen beschrieben: war drei Tage in Freiburg. Ein Drittel der schönen Stadt, die ganze Innenstadt ist ein Klumpen. Die Straßen schon, aber nicht alle freigelegt, Kirchen, Theater, Universität, alles hin oder fast hin, schauerlicher, toter Anblick. Zwischen den Ruinen liegen oft Grenze, öfter auch Kreuze mit Inschriften, Menschen, die da verschüttet sind. Wie ist aber der Angriff in einen größeren Zusammenhang einzuordnen? Darum geht es jetzt in meinem Gespräch mit einem ausgewiesenen Experten und ich freue mich, begrüßen zu dürfen, Professor Dr. Ulrich Herbert. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Sie haben mich gebeten, Sie nicht vorzustellen oder nur ganz kurz, und das mache ich auch, daran halte ich mich. Sie waren sehr lange Zeit Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Freiburg von 1995 bis 2019, haben sehr viel zu dem Thema Nationalsozialismus geforscht, tun das bis heute, auch viel veröffentlicht. Zuletzt ist eine größere Monographie erschienen im CH Beck Verlag mit dem Titel »Wer waren die Nationalsozialisten?« Das können wir jetzt heute nicht vollständig klären, aber vielleicht können wir uns auch diesem Thema annähern. Aber würden Sie uns bitte zunächst mal beschreiben, in welcher Kriegssituation Deutschland im Winter 1944 überhaupt war?
Kurz gesagt, in einer schlechten. Interessanter ist vielleicht, um das umzudrehen, in welcher Situation waren die Alliierten. Weil der Krieg hatte ja nun schon sehr lange gedauert und der Angriff nach Westen, also nach Frankreich, vor dem die meisten die größte Angst hatten, er hat ja gar nicht auf deutschem Boden stattgefunden. Der Krieg gegen England ist dann abgebrochen worden wegen Aussichtslosigkeit. Und dann kam der Krieg gegen die Sowjetunion, die bei weitem den größten Blutzoll zahlen musste, mit einem bis heute unfassbar hohen Todeszahlen, sowohl an Soldaten als auch an Zivilisten. Und die Westalliierten, insbesondere dann auch die Amerikaner seit dem Herbst 1941, die taten nichts, wie die sowjetische Seite sagte, und forderte massiv, dass die westlichen Alliierten etwas tun sollten. Und das wurde dann auch umgesetzt in einen strategischen Bomberkrieg. Das heißt, wenn man schon keinen Landkrieg führen kann, also nach Europa einmarschieren kann, das von Deutschland besetzt war, dann wenigstens mit Bomben. Und für die Briten war es noch ein zweiter Grund, nämlich gewissermaßen die Revanche für die sehr weitgehenden Bombenangriffe deutscher Flieger in den ersten anderthalb Kriegsjahren auf britische Ziele.
Also die Alliierten waren in einer, gezwungen zu handeln sozusagen, aufgrund des Krieges, den Deutschland zuvor geführt hat. Wie war der Kriegsalltag 1944 im Winter für die Menschen?
Das kam darauf an, wo man lebte.
Inwiefern?
In Freiburg war das Leben zu dieser Zeit zwar kriegsbedingt, aber bei weitem nicht von solchen Entbehrungen geprägt, wie das etwa in den großen Städten der Fall war, in Berlin, in Köln, in Hamburg oder im Ruhrgebiet, wo ich selber herkomme. In der Stadt Essen gab es eine Zeit lang jeden Tag einen Angriff. Insofern war die Situation sehr, sehr unterschiedlich. Zwar war die Lebensmittelversorgung, wenn auch auf mäßigem Niveau, weitgehend gesichert. Allein schon deswegen, weil die Deutschen sehr, sehr gut darin waren, die Lebensmittelvorräte der besetzten Länder für eigene Zwecke zu nutzen. Darauf wurde sehr stark geachtet, dass die Deutschen gut versorgt waren, denn man hatte den Ersten Weltkrieg noch in Erinnerung, wo am Ende des Krieges es wegen Hunger und mangelnder Versorgung Aufstände und Arbeiterstreiks gegeben hatte, die dann dazu geführt haben, dass die politische Rechte gesagt hat, deswegen haben wir den Ersten Weltkrieg verloren, die Durchstoßlegende. Das sollte sich auf keinen Fall wiederholen, also sollte die Ernährung oder ob die Versorgung möglichst gut sein. Das wurde natürlich durch den Bombenkrieg völlig konterkariert, weil in den großen Städten, die mehrfach monatlich, manchmal wöchentlich oder noch häufiger Angriffe hatten, wo nicht nur die Zentren, sondern die ganzen Städte zerstört wurden mit wesentlich höheren, Hamburg das berühmteste Beispiel, Dresden ganz am Ende, mit unglaublichen Todeszahlen, da war natürlich an einen Alltag gar nicht mehr zu denken. Das war aber in den kleineren Städten und übrigens in Ostpreußen nicht so. Weil nach Ostpreußen kamen die britischen und amerikanischen Flieger nicht. Und erst ganz zum Schluss, seit Anfang Januar 1945, wurde das dann von der sowjetischen Luftwaffe ausgeglichen.
Sie haben gerade schon ein Stichwort fallen lassen, Casablanca 1943. Die Alliierten, ich weiß nicht, ob man sagen kann, in der Defensive, aber es war doch klar, jetzt muss anders koordiniert vorgegangen werden. Da haben sich getroffen unter anderem der britische Premier Winston Churchill mit dem amerikanischen Präsidenten Franklin Roosevelt. Inwiefern war das denn ein Wendepunkt in der Taktik?
In der Taktik schon, weil die Amerikaner nun systematisch in den strategischen Bombenkrieg eingriffen, richtig wissenschaftlich vorbereitet, mit es ist erstaunlich, wie weitgehend das war, und mit einer Waffenproduktionsintensität, die im Grunde schon von Anfang 1942 an klar machte, dass dieser Krieg völlig undenkbar zu gewinnen war für die Deutschen. Und die Zahl der täglich produzierten Militärflugzeuge entsprach etwa der Produktion von 2 Wochen in Deutschland. Die Amerikaner haben neue Flugzeugtypen entwickelt. Flying Fortress, das sind riesige Dinge, die sehr hoch fliegen können und für die FLAG nicht, also die Flugabwehrkanone FLAG, nicht erreichbar sind. Sodass also die Amerikaner, das war vereinbart, tagsüber die Angriffe fliegen aus großer Höhe und die Briten nachts, weil die diese Flugzeuge nicht besaßen. Das war die Arbeitsteilung. Und es gab auch regionale Orientierungen und auch Absprachen, wer wann und wo. Da gab es ein gemeinsames Supreme Command. Insofern war das sozusagen der Anfang vom Ende für die Deutschen. Zumal die Deutschen keine geradezu lächerliche Form der Flugabwehr, insbesondere was die eigenen Flugzeuge anging, die Zahl war viel zu gering. Es gab zwar systematische Abwehrstrukturen in den großen Städten, aber in manchen eben nicht, aus unterschiedlichen Gründen und in Freiburg eben auch nicht. Und das hing aber auch damit zusammen, wie soll ich das mal ausdrücken, dass die Freiburger fest davon überzeugt sind, dass Churchill und der liebe Gott dafür sorgen werden, dass so eine schöne Stadt wie Freiburg nicht angegriffen wird. Und ich mache das etwa so ein bisschen ironisch, weil das auch in den Texten so vorkommt. Die greifen uns nicht an. Da kommen die absurdesten Überlegungen. Also der Churchill, der liebt Freiburg. Wer liebt Freiburg nicht? Aber Churchill eben auch. Der Harris hat mal hier studiert. Dann irgend so ein Prinz, der hier eine Geliebte hatte. Und das wurde alles geglaubt. Und das war der Grund, Freiburg würde nicht angegriffen. Und das hat auch dazu geführt, die Behörden haben zwar immer wieder darauf pflichtschuldig hingewiesen, aber richtig viel passiert ist nicht. Man ging davon aus, Freiburg wird nicht angegriffen, ist kein wirtschaftliches Zentrum. Was völliger Blödsinn ist, darum ging es gar nicht. In dieser Phase des Krieges, das muss man vielleicht erklären, die amerikanischen, britischen Armeen kommen von Westen nach Osten, sind bereits im Elsass. Das ist so weit, dass die deutsche Kriegsführung darauf reagieren muss. Also schickt sie jede Menge Truppen, natürlich per Bahn, in den Westen. Und der große Verteilerpunkt in Richtung Colmar und der südliche Elsass ist Freiburg. Hier war ein reges Treiben und außerordentlich intensiver Zugverkehr mit Truppen. Und jeder, der ein bisschen strategisch dachte, und das gab es ja auch bei den auf deutscher Seite, wusste, dass Freiburg gefährdet ist, mehr als andere Städte. Und Offenburg ist ja am gleichen Tag angegriffen worden, aus ähnlichen Gründen, auch Karlsruhe und so weiter. Also ich meine, zu dieser Zeit war, wenn ich es recht sehe, glaube ich, schon Straßburg schon von den Amerikanern besetzt. Also es war ja unmittelbar, er stand das vor der Tür. Ja. Insofern ist es nicht ganz nachvollziehbar, es ist nicht restlos auflösbar, warum ja noch nicht mal richtige Keller hergestellt wurden.
Sie sagen nicht auflösbar, eben es gab jetzt nicht die Rüstungsindustrie klassischerweise, also in Karlsruhe gab es ja dann wenigstens eine Munitionsfabrik, die auch zerstört worden war, aber sowas gab es ja hier in dem Sinn nicht, es gab den Verschiebebahnhof, kann man sagen. Mhm. Und trotzdem war ja Freiburg auch von deutscher Seite aus nicht im Blick, dass es wirklich ein Ort werden könnte, der massivst bombardiert wird. Es war nämlich ja kein Luftschutzort erster, sondern zweiter Ordnung, was schlicht bedeutete, es gab kein Geld zum Bau für Luftschutzbunker. Der Bunker im Schlossberg ist ja einer der wenigen wirklich auch massiven Bunker gewesen. Ansonsten gab es die Keller in den Häusern, die ja dann zur tödlichen Falle wurden, weil sehr viele hatten ein Holzgebälk. Die Menschen kamen schlichtweg nicht schnell genug in die Nachbarkeller, obwohl es Öffnungen auch gab. Auch deshalb sind die Todesopfer auch in Freiburg zu verzeichnen. Heißt das im Grunde, die Stadt war gar nicht vorbereitet auf den Angriff am 27. November.
Jedenfalls sehr wenig. Es gab ein paar Versuche, wenn man die liest. Es gibt ja dieses wunderbare Buch von Gerd Überscheer, das wirklich jede Frage bis ins Kleinste klärt. Bis hin dazu, dass so ein paar Löschteiche angelegt worden sind, die, naja, groß sind wie ein kleiner privater Swimmingpool. Das war schon wenig. Aber das Interessante dabei ist doch, dass auch die regionale militärische Führung nicht sah, dass ein solcher Bahnhof, der ja eine Verbindung nach Westen hat, also die Soldaten direkt von Freiburg Richtung Colmar zur Front schicken kann, dass das ein Angriffspunkt ist. Also andererseits war die Zahl der Angriffe so hoch auf so viele Städte, dass natürlich Schwerpunkte gebildet werden mussten und da hat eben Freiburg nicht dazu gehört.
Das Ziel der britischen Bomber war insgesamt vor allem, also überhaupt der alliierten Luftangriffe, ja dann auch gerade in der Phase des Krieges die Zivilbevölkerung, auch hier in Freiburg, eben die Innenstadt, die Wohngebiete, der Bereich der Kliniken, auch der Bahnhof dann natürlich, aber eben vor allen Dingen auch die Wohngebiete. Warum?
Also für Freiburg gibt es zwei Schwerpunkte. Das eine ist der Bahnhof und das andere ist ziemlich genau Siegesdenkmal. Das, Sichtpunkt. Gab es da sehr ausführliche und intensive Fotografien von amerikanischen Fliegern die Tage vorher. Die hatten, also man kannte jede Straße hier auf der alliierten Seite. Da war kein Zufall dabei. Und die Strategie der Alliierten bedeutete drei Schwerpunkte der strategischen Luftangriffe. Das war erstens Rüstungsindustrie. Das war zweitens Verkehrsknotenpunkt, das war drittens Zivilbevölkerung und Wohngebiete. Warum dieses? Die Analyse des NS-Regimes von Seiten der Amerikaner und der Briten, beider Seiten, war, dass die Unterstützung durch die Bevölkerung eine der wesentlichen Säulen des Dritten Reichs ist. Und auch mit Hinblick auf den Ersten Weltkrieg und auf andere Kriege war es so, dass wenn man das nicht zerstört, also diese breite Zustimmung in der Bevölkerung nicht zerstört, wird man es mit einer Bevölkerung zurück, die bis zum Letzten kämpft. Wir haben einen gewissen Vergleich auf einer anderen Ebene mit Japan. Auch hier gab die Analyse, dass der amerikanische Vormarsch in Japan von Insel zu Insel nicht nur unglaublich viele Tote von seinen amerikanischen Soldaten fordern würde, sondern dass die Bevölkerung sich denen fanatisch entgegenstellt. Das war sozusagen das Szenario. Und deswegen die Entscheidung, es gibt bei diesen Strategiequellen ein Band, der heißt vom USSBS, also United States Strategic Bombing Survey, die Auswirkungen der Bombenangriffe auf die deutsche Moral. Das war das Ziel, die Moral der Bevölkerung zu brechen. Das ist nicht für diesen Krieg nur typisch, es gibt es auch in anderen Kriegen, dass die Moral der Bevölkerung gebrochen werden soll.
Hatte das Erfolg in Deutschland, im Deutschen Reich?
Nein. Warum? Jedenfalls nicht so, wie sich die Amerikaner das vorgestellt hatten. Das wurde eben schon angesprochen, die Zustimmung zum NS-Regime wurde zwar durch die Bombenangriffe und den Verlust des Krieges stark eingedämmt, aber man, soweit wir das rekonstruieren können, das ist ja von den Quellen ja nicht so ganz einfach, aber gab es doch eine verbreitete Überzeugung, dass der Führer das schon irgendwie hinbekommt, angesichts der unglaublichen Erfolge der letzten Jahre. Das war das eine, aber auch die Zustimmung zum Regime insgesamt war noch sehr lange sehr intensiv, das muss man schon sagen. Nicht bei allen und es gab auch Absetzbewegungen, zum Beispiel die Rolle der Religion spielte wieder eine größere Rolle in Freiburg sowieso, aber auch in anderen Gegenden. Das heißt, da gab es sozusagen mentale Absetzbewegungen, aber bei weitem nicht so, dass es etwa zu einer Art von Aufstand gekommen wäre. Nun war ja kurz vorher, am 20. Juli, das Attentat auf Hitler. Und auch da dachte man, dass das vielleicht sozusagen dazu führen würde, dass sowas etwas Aufstand nicht, aber jedenfalls eine Zustimmung zu diesem. Das Gegenteil war der Fall. Es gab Messen in den Kirchen, die dem Herrgott dankten, dass er unseren Führer geschont hat. Und es gab ein großes Fest, eine große Versammlung auf dem Münsterplatz mit 50.000 Freiburgern, allerdings eher zusammenkommandiert, eben zu danken, dass der Führer lebt und uns in eine friedvolle Zukunft führen wird. Insofern war die Perspektive der Alliierten, insbesondere der Amerikaner, nicht wirklich zutreffend, ist sie aber eigentlich nie.
Wer waren denn dann die Nationalsozialisten und vor allen Dingen, wer waren die anderen und gab es die anderen in der Bevölkerung dann überhaupt?
Weites Feld, aber zunächst mal 1933 war die Hälfte der Bevölkerung gegen Hitler. Denn wer im März 1933 nicht für die Nazis gewählt hat, hat damit eigentlich schon gegen sie gewählt. Es ist sicherlich den Nazis gelungen, sagen wir mal so, durch die Rüstungswirtschaft und auch die sogenannten außenpolitischen Erfolge, ich würde mal sagen, so wie 37 Olympia und diese Sachen, Zustimmung zu erhöhen und von dieser Hälfte, die gegen Hitler war, vielleicht Erhebliches abzuschmelzen. Der Höhepunkt der Zustimmung war sicherlich im Sommer 1940 nach dem Fall von Paris, eine unglaubliche Geschichte, die alles andere überstrahlt hat. Und seitdem war sozusagen der Heiligsprechung des Führers kaum noch was entgegenzusetzen. Auch bei den Militärs. Die waren davon überzeugt, der kann alles. Hat sich dann abgebaut. Aber es war sehr, sehr schwierig angesichts der Dichte der Repression im Land. Es war sehr, sehr schwierig, sich zu organisieren. Alle Widerstandsorganisationen von 33 her waren 36 schon petty. Und dann hat es neue Versuche gegeben, die auch ganz schnell wieder auseinandergelegt und zerstört worden sind, sodass der Widerstand nach Ende des Nationalsozialismus zersplittert war und dennoch relativ schnell sich zusammengefunden hat, natürlich mit Hilfe der Alliierten. Und dann gab es auch eine breite Zustimmung, schon allein, weil die Nazis den Krieg verloren haben. Kriegsverlierer wählt man nicht so gerne. Noch dazu ein Regime, das ja von seiner eigenen Stärke und seiner Unbesiegbarkeit immer ausgegangen war. Und dann ist eben so eine Niederlage imageschädigend. Insofern hat dann die Zahl der NS-Befürworter, auch aufgrund des alliierten Drucks, deutlich abgenommen. Aber wie eben schon angesprochen wurde, es hat lange gedauert, bis sich das umgesetzt war. Und eigentlich bis in die 70er oder 80er Jahre. Und diesen Prozess der Aufarbeitung, die doch sehr breit geführt worden ist in Deutschland, breiter als in anderen Ländern, sicherlich nicht mit allen, aber doch mit enormen Erfolgen und enormer Breite und Tiefe, die ist wahrscheinlich eine der wesentlichen Kennzeichen unserer Demokratie, die sich auch von anderen Ländern unterscheidet. Denn was sollen die Holländer aufarbeiten? Die können einfach so Demokraten werden, die müssen gar nicht über Nationalsozialismus nachdenken. Das stimmt
wohl. In Freiburg, ich habe schon das ein oder andere Mal gelesen oder gehört, dass der Bombenangriff am 27. November den Krieg in die Stadt gebracht hat, weit gefehlt. Aber weil Krieg war ja längst dadurch da und präsent. Zum einen war Freiburg eine der ersten, oder Baden kann man sagen, Regionen, die jüdische Mitmenschen deportiert haben, nach Gürs nämlich, also Baden in dem Fall. Es gab auch hier in Freiburg sehr hohe Zustimmungen zur NSDAP. Mhm. Also es gibt irgendwie genau in diesem Zeitraum, den Sie beschrieben haben, so bis 37, 38 sind das sprunghaft, steigt das ja an, die Wahlergebnisse.
Ja, Wahlergebnisse sind so
ja, genau, auch ein weites Feld in der damaligen Zeit, klar. Ja, und trotzdem, dann waren die Väter, Brüder, Söhne im Krieg. Also Krieg war doch eigentlich schon längst da.
Natürlich. Und ich glaube, das haben unsere drei Zeitzeugen auch anschaulich gemacht, wie man als Kind in den Krieg geboren wird. Und selbst Menschen, die 1930 geboren sind, die dann am Ende des Krieges 15 waren, haben ja im Grunde nur Krieg mitbekommen. Meine Mutter ist Jahrgang 26, die musste dann später aus Ostpreußen fliehen. BDM-Mädchen, die wusste gar nichts. Die hat zwar Abitur gemacht, aber die wusste überhaupt nichts. Und die war tief erschüttert über ihre eigene Unkenntnis. Irgendwo da am Ende der Welt, da in Danzig oder sowas. Und das Ausmaß an intensiver Sozialisation in der NS-Zeit, in dieser relativ kurzen Zeit, das ist immer wieder erstaunlich. Ich meine, 12 Jahre von heute zurückgedacht, das ist, wenn ich mich nicht rechne, 2012. Manche wie Sie werden wahrscheinlich einen haben, das ist doch gerade erst vorbei, das war letzten Dienstag. Also in dieser kurzen Zeit, so eine intensive Zeit zu erleben mit all dem, was da passiert ist, das prägt schon.
Es gab ja schwere Zerstörungen in anderen Städten mit vielen Toten, eben schon vor der Bombennacht in Freiburg-Hamburg mit dem tatsächlich als Feuersturm bezeichneten Bombenangriff, der ja die ganze Stadt in Brand setzt mit über 30.000 Toten. Berlin durch mehrere Angriffe mit 30.000 Toten. Dresden kam 1945 im Februar, sehr spät, war auch mit 25.000 Toten. Vor allen Dingen waren eben, weil Bombardements auch auf Wohngebiete, auf die Zivilbevölkerung waren, Wohnungen zerstört, in manchen Städten bis zu 90% des Wohnraums. Wir kennen die Bilder alle, auch aus den anderen Städten, wirklich Ruinenlandschaften.
Aber nicht nur. Also nicht, wenn man die Liste sich anschaut, dann entdeckt man das so ein, ich würde mal sagen, unverdächtiges Städtchen wie Paderborn, das ja eigentlich doch bisher, soweit ich weiß, keinem zu Leide getan hat, völlig zerstört war.
Genau.
Und andere zufälligerweise eben nicht. Also das hing wiederum stark vom Ort ab.
Genau, so wie Sie es beschrieben haben, ja. Ich bin schon vielen Menschen begegnet, auch in meiner journalistischen Tätigkeit, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, die sich gut an diese Armut, an den Hunger, dann an die ganzen schrecklichen Wahrheiten, die dann später rauskamen erst, aber halt vor allen Dingen an diese Situation erinnern. Meine eigenen Eltern gehören zu der Kriegsgeneration mit den Geburtsjahren 1938, 1943. Ich habe überzeugte Nationalsozialisten erlebt in Interviews, aber ich habe vor allem Menschen erlebt, die zumindest dann auch im Nachhinein wissen, was Diktatur und Krieg bedeutet, die sich einig waren, sowas wollen sie eigentlich nie wieder erleben, ähnlich wie wir es auch am Ende unseres Gesprächs vorhin hatten. Wer die Vergangenheit kennt, kennt die Gegenwart, aber kennt er auch die Zukunft? Wie blicken Sie denn als Historiker auf die aktuelle und zukünftige Lage in Europa?
Also erstmal, Historiker sind wie alle Menschen ganz schlecht in Voraussagen. Das muss man mal vorher sagen. Manchmal denkt man so, Kollegen in der Zeit schreiben, denke ich, boah, die kennen sich aber aus. Nein, ich glaube, man muss hier die Erfahrung des Krieges und die Erfahrung der Diktatur ein bisschen auseinanderhalten. Die Erfahrung der Diktatur, die hat in Deutschland lange gebraucht, um gewissermaßen bearbeitbar zu werden. Sehr kontrovers. Man darf aber auch nicht vergessen, dass viele ehemalige Nationalsozialisten in der Bundesrepublik ganz hervorragende Rollen gespielt haben. Ich darf doch mal erinnern, dass Hans-Dietrich Genscher NSDAP war, weiß kein Mensch. Und eigentlich fast die ganze FDP, die in der Nachkriegszeit in manchen Regionen eine Art NSDAP-Wiederaufbauorganisation war und dann erst von den Briten zerschlagen worden ist. Aber sehr viele von denen haben eben eine Art politische Konversion mitgemacht. Ohne die wäre dieses Land nicht wiederaufbaufähig gewesen. Das ist die eine. Das andere ist, der Demokratiebegriff von 1950 ist nicht der Demokratiebegriff unserer Gegenwart. Es hat lange gebraucht, um zu sehen, dass Demokratie nicht nur ein Abstimmungsmodus ist, so wie ich das in der Schule noch gelernt habe. Ne? Herbert, ja, erklären Sie uns den Bundesrat. Und wow, das sei Demokratie. Und was ist ein Hammelsprung? Das ist noch genau. Und das demokratierende gesellschaftliche Frage ist, die was mit gesellschaftlichen Strukturen, mit Umgang miteinander zu tun hat, mit dem Arbeitsplatz, mit dem Wohnen, mit der Familie und sich immer weiter auch ausdehnt in Bereiche, wo es eben gerecht zugehen soll, weil es keine Demokratie ist, wenn der Vater morgens sein Kreuzchen macht und nachmittags erstmal seine Frau verprügelt. Diese Erkenntnis, dass Demokratie eben mehr ist als ein Wahlprinzip. Die hat lange gedauert, aber in anderen Ländern auch. Muss man auch dazu sagen, dieser Prozess der Erweiterung des Demokratiebegriffs ist ja in ganz Europa, hat er lange gebraucht und ist immer noch im Werden. Was den Krieg angeht, so ist der natürlich gerade der älteren Generation geradezu physisch im Körper drin. Dementsprechend kann man es gar nicht verstehen, und häufig, wenn es eine Rechtsentwicklung in ganz Europa und zumal in Deutschland gibt mit 30% in Thüringen oder sonst was, während die das wählen, sagen, wieso, wir sind die eigentlichen Demokraten, was ihr macht, ist ja alles amerikanisiertes Wokeness und Gay-Republik und was es da alles so gibt. Das heißt, die Angst, dass ein Krieg wiederkommen könnte, wird derzeit auch von der Rechten instrumentalisiert. Die AfD begreift sich als Friedenspartei und wirft den Sozialdemokraten, den Christdemokraten, den Grünen vor allen Dingen natürlich vor, sie seien Kriegstreiber. Welche Umkehrung? Welche Umkehrung? Und natürlich ist es so, dass der Angriff der russischen Seite auf die Ukraine, ja, Zeitenwende ist fast zu wenig, ein Zivilisationsbruch ist, den wir alle in Europa für unmöglich gehalten haben. Und ich glaube auch ein Großteil der russischen Bevölkerung oder ein bestimmter Teil. Das wiederum verweist, um den Gedanken zu Ende zu führen, darauf, dass eine Demokratie zu haben, keine hundertprozentige, aber eine wesentlich größere Sicherung gegen Kriegsentwicklung ist, als wenn es Diktaturen sind.
Vielen Dank, Professor Dr. Ulrich Herbert.
Vielen Dank.
Als die Bomben auf Freiburg fielen, eine Veranstaltung des SWR-Studios Freiburg zum 80. Jahrestag des alliierten Bombenangriffs auf die Stadt. Mit den Augenzeugen Dietrich Elchlepp, Ursula Giesler und Andreas Meckel sowie mit dem Historiker Professor Ulrich Herbert. Technik Nicole Jörg und Roland Schneider. Moderation Vera Engelhardt und Jana Lange.